Ich habe uns für die Predigt einen Text aus Römer 6, die Verse 12 bis 13, die wir zu Beginn lesen wollen. Da heißt es: Achtet darauf, dass euer vergänglicher Leib nicht von der Sünde, von seinen Begierden beherrscht wird. Nichts, kein einziger Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Böse zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt, weil ihr mit Christus gestorben seid und er euch neues Leben schenkte, sollt ihr jetzt Werkzeug in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Ich springe mal ohne Einleitung einfach so richtig rein. Wir finden in diesem Text drei Schritte, die wir gehen sollen, um zu wachsen im geistlichen Leben. Der erste Schritt wird gleich in den ersten anderthalb Versen beschrieben. Paulus sagt als erstes: Achtet darauf, dass euer Körper nicht von der Sünde beherrscht wird. Nichts sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Böse zur Verfügung stellen. Zusammengefasst würde man es so ausdrücken: Paulus sagt, wenn du als Christ wachsen willst, musst du als erstes lernen, der Sünde gegenüber Nein zu sagen. Sünde soll nicht länger über unseren Körper Einfluss auf uns nehmen. Kein Glied, keine Fähigkeit, kein Lebensbereich soll ihr dienen. Und das Interessante ist, Paulus sagt an dieser Stelle wörtlich: Lasst die Sünde nicht herrschen. Er sagt damit: Ihr könnt das. Du kannst das. Das liegt in deinem Verfügungsbereich. Du kannst Nein sagen. Du hast die Autorität dazu. Und das ist der erste Punkt, der für uns wichtig ist. Wir müssen davon überzeugt sein und es glauben, dass wir die Autorität haben, Nein zu sagen zu Dingen, die nicht gut für uns sind. Nein zu sagen zu Dingen, die nicht Gottes Willen entsprechen. Du bist als Christ nicht länger ein Spielball von deinen Stimmungen und Gefühlen und Bedürfnissen, sondern Gott gibt dir Macht und Stärke darüber zu verfügen, was du mit deinem Leben machst und was nicht. So, und jetzt ein bisschen Einleitung. Wir wollen das anstelle am Bild eines Hauses uns so ein bisschen deutlich machen. Was das für uns bedeutet, wie dieser Gedanke konkret werden kann. Die Bibel braucht ja an mehreren Stellen dieses Bild von einem Haus, um unser Leben zu beschreiben. Jesus gebraucht dieses Bild einmal vom klugen und vom dummen Mann, die ihr Haus, ihr Leben quasi auf unterschiedliche Untergründe aufbauen und wo es dann eben in einem Fall sehr haltbar ist, im anderen Fall nicht. Paulus vergleicht auch in 2. Korinther 5 einmal unser Leib mit einem Haus und das wollen wir mal so als Parallele nehmen und ich denke, da ergeben sich sehr gute Gedanken, die wir auch dann gut auch nachvollziehen können. Übereinstimmungen, die zwischen einem Haus und unserem Leben bestehen. Bleiben wir doch als erstes mal so bei unseren Häusern aus Stein. Wir überlegen einmal, wer hat im Grunde genommen das Recht, darüber zu verfügen, was in dein Haus reinkommen darf und was nicht. Das kann ja nicht irgendjemand einfach tun. Da kann ja nicht irgendjemand kommen und irgendwas reinstellen, was ihm gerade so passt, was er denkt, Mensch, das passt bei dir aber gut in die Wohnung. Du bestimmst doch, was du in deine Wohnung reinstellst und was dort hineinkommt und was eben nicht. Wir haben in unserem Umfeld ja in letzter Zeit des Öfteren mit Umzügen zu tun. Da war also meine Schwägerin und mein Schwager in Hamburg, die in ihrer Wohnung zwei Zimmer entrümpelt und renoviert haben, damit mein Schwiegervater für den letzten Teil seines Lebens dort noch einziehen konnte. Und sie mussten eine ganze Menge umlagern und vor allen Dingen auch vieles wegschmeißen, damit genügend Platz da war in ihrem Haus, in ihrer Wohnung, sodass Schwiegervater da noch einziehen konnte. Da war mein Schwiegervater selbst, der überlegen musste, was kommt aus meiner doch relativ großen Wohnung in Rellingen noch mit in diese zwei Zimmer in Hamburg, sodass ich mich da wohlfühle. Was ist es, was ich wirklich brauche? Was ist das, was mich zu Hause fühlen lässt? Was sind die eigentlichen Dinge, die ich dort reinstellen will, damit das meine Wohnung ist? Da ist mein Papa, habe ich ja schon gesagt, der jetzt am nächsten Donnerstag aus einer großen Wohnung in eine kleinere umzieht und der am liebsten alles mitnehmen würde, weil er irgendwie denkt, es kann ja irgendwie nochmal sein, dass ich mein 24-teiliges Geschirr nochmal brauche für, ja, weiß ich nicht, aber könnte ja sein. Da war diese völlig leere Wohnung im Grasweg, die erstmal eine Grundeinrichtung brauchte, damit ein armer Jahrespraktikant irgendwo einen Ort hat, wo er sein Haupt niederlegen kann. Und auch das hat ja geklappt. Und da gibt es jetzt dieses fast leere Wohnzimmer in der Fahrrad-Thiemann-Straße, dessen Möbel alle im Grasweg gelandet sind und das jetzt einige Wochen noch Lieferzeit abwarten muss, bis es wieder neu bestückt wird. Also es ist eine Menge an Umzügen, was zurzeit so in unserem Umfeld dran ist. Und was alle diese Umzüge gemeinsam haben, ist, immer darf und immer muss der Bewohner selber entscheiden, was in seine Wohnung hineinkommt und was nicht. Und wenn du entscheidest, ich möchte in den nächsten 6 Wochen auf Bananenkartons sitzen, weil mein Sofa erst dann geliefert wird, dann ist das dein gutes Recht. In deinem Haus, in deiner Wohnung ist es deine Entscheidung, wie du dich einrichten willst. Und auch wer immer dich besuchen will und besuchen darf, das entscheidest letztlich du. Wenn einer klingelt, gehst du an die Tür und es ist deine Entscheidung, ob er reinkommen darf oder ob er draußen bleiben muss. Du hast das Hausrecht. Du hast das Wohnungsrecht. Es ist dein Haus, in dem du zu bestimmen hast. Und du musst dir das nicht gefallen lassen, wenn einer sagt, so jetzt geh mal beiseite, ich will jetzt mehr erstmal rein. Das ist Hausfriedensbruch. Das geht nicht. Du hast das Recht zu sagen, stopp, das ist meine Wohnung und hier komm nicht rein, du bleibst bitte draußen. Genauso ist es mit dem Haus unseres Leibes, unseres Körpers, mit unserem äußerlichen Leben in dieser sichtbaren Welt. Du bist der Hausherr und du verfügst darüber, was da reinkommt und was nicht. Und sehen wir, hier sind wir jetzt gefordert, bewusste Entscheidungen zu treffen, was auch an dieser Schwelle unseres Lebenshauses, unsere Ohren, unsere Augen, was dort denn hineinkommen darf und was nicht. Das ist ja oft das Paradoxe bei vielen Menschen auf der Welt. In ihren äußeren Haus, in ihren Häusern aus Stein, da achten sie ganz penibel drauf, wer da reinkommt und ob er auch ja seine Schuhe ausgezogen hat an der Tür oder auch nicht. Und was da mit ihrem weißen Teppich jetzt passiert und so. Also da sind sie ganz, ganz wach und schauen, ne, wer kommt da rein und bist du auch nirgendwo reingetreten oder so. Aber bei ihrem Lebenshaus, bei dem Haus ihres Leibes, da scheint das denen fast egal zu sein, was die Schwelle übertritt, was da alles hineinkommt. Da sperren sie Augen und Ohren weit auf und lassen sich von allem berieseln, was da so kommt, egal wie verlogen oder wie dreckig oder wie penetrant es immer noch sein mag. Und sie merken gar nicht, was für Dreckspuren das hinterlässt in ihnen, an ihrer Seele. Wichtig scheint nur zu sein, sie wurden mal wieder Nachmittag lang unterhalten. Egal, was da kommt. Und die Bibel möchte mit diesem Bild von diesem Haus uns als erstes darauf hinweisen, dass wir als Christen erneuerte Menschen sind, die von Zeit zu Zeit eben auch hier von ihrem Hausrecht Gebrauch machen müssen. Lasst die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Achtet darauf, dass euer Leib nicht von der Sünde beherrscht wird. Die Bibel sagt, ihr sollt euch nicht einfach nur treiben lassen, sondern du hast die Autorität. Und damit hast du auch die Aufgabe, zu entscheiden und zu sagen, stopp, ich schaue mir nicht einfach alles an, was da kommt und was da angeboten wird, nur weil die heutige Auffassung ist, das muss man alles gesehen haben. Stopp, ich tue auch bestimmte Dinge mit meinem Leib nicht mehr, weil Jesus mich befreit hat. Ich muss mir das nicht mehr gefallen lassen, dass die Sünde einfach hier reinspaziert und so tut, als sei sie hier zu Hause und machen kann, was sie will. Und den Ton angeben kann und sagen kann, was läuft. Denn das ist mein Haus und das ist mein Leib und das ist mein Leben und meine Seele. Und ich bestimme, wer mich hier besucht und wer Eingang findet und wer nicht. Jetzt ist es ja leider so, dass die Sünde sich von so einem Stopp unsererseits meistens ja nicht so sehr beeindrucken lässt. Die bleibt ja stehen vor der Tür. Und sie gibt sie noch nicht geschlagen, sondern sie unternimmt noch mehrere Anläufe, um vielleicht doch noch irgendwie so einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und das erleben wir in unseren Häusern aus Stein ja nur auch manchmal, dass gewisse Leute sich damit einfach nicht abfinden wollen, wenn wir sie nicht reinlassen. Es gibt da die berühmten Staubsaugervertreter, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob man dieser Klientel von Menschen Unrecht tut, aber naja, wir haben selber so unsere Erfahrungen gemacht. Und ich finde, es ist auch tatsächlich ein Stückchen so, die, wenn du ihnen aufmachst, als erstes mal einen Fuß in die Tür stellen. Und dann so lange auf dich einreden, bis du tatsächlich überlegst, ein 1.000 Euro teures Gerät zu kaufen, an das du vor 10 Minuten noch gar nicht gedacht hast. Aber die können dir das Ding so schmackhaft machen, dass du denkst, ja, das muss ich jetzt haben. Und jetzt heute ist die einzige Gelegenheit. Ich selber habe noch eine unangenehme Erinnerung an einen Grußkartenverkäufer. der mir angeblich handgemachte Kärtchen von angeblich krebskranken Kindern verkaufen wollte. Und als ich ihm seine Story nicht abgekauft habe, da schüttelte er nur seinen Kopf und wollte mir dann so einen Vortrag über die menschliche Kälte in unserem Land halten und dass ich dann irgendwie auch ein schlechtes Gewissen bekommen sollte. Aber so ist das nicht, war so an der Tür. Diese Verkäufer, die können so richtig auf die Tränendrüse drücken und dann würdest du sie am liebsten in den Arm nehmen und ihm den ganzen Stapel Grußkarten abnehmen und Hauptsache, der ist irgendwie wieder fröhlich. Und genau das ist es, was sie wollen. Aber das ist nicht richtig. Du hast darüber zu verfügen, was in dein Haus hineinkommt und nicht der Grußkartenverkäufer. Du musst nur diese innere Überzeugung haben, dass du das Recht hast, Nein zu sagen. Und du musst von diesem Recht dann auch Gebrauch machen. Auch wenn sich das in dem Moment erst mal ein bisschen knirschig anfühlt, so unangenehm, so den jetzt vor den Kopf zu stoßen. Nicht wahr? Aber das gehört dazu. Du musst sagen, nein, du kommst hier nicht rein. Und genauso klopfen auch jede Menge Stimmungen und Gefühle und Versuchungen an die Tür deiner Seele. Und sie alle haben eine gute Geschichte auf Lager, warum du sie heute jetzt gerade mal reinlassen solltest. Ne, die letzte Woche war so schwer und so schwierig und so, jetzt kannst du dir doch mal was gönnen und solltest du das mal tun und so. Aber das ist nicht wahr. Du hast die Autorität darüber zu verfügen, wem oder was du deine Zeit zur Verfügung stellst, was du tust oder nicht tust, wen du einlässt und wen du nicht einlässt. Die Frage ist, machst du Gebrauch von dieser Autorität? Regierst du oder parierst du in deinem Lebenshaus? Lebst du dein Leben oder lässt du dich leben von allen möglichen Leuten, die mit ihren verschiedenen Dingen kommen und was wollen von dir? Und Paulus sagt, das ist der erste Schritt, um geistlich voranzukommen. Achtet darauf, dass euer Körper nicht von der Sünde beherrscht wird. Nichts sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Böse zur Verfügung stellen. Ihr müsst es lernen, Nein zu sagen. Wir kommen zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt heißt, fülle dein Leben mit Gutem. Paulus sagt hier in Vers 13 im zweiten Teil, weil Christus euch neues Leben schenkte, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Paulus sagt, stellt euch Gott als Werkzeug für das Gute zur Verfügung. Und Paulus möchte uns damit zwei Dinge deutlich machen. Anstatt immer nur zu versuchen, das Böse zu vermeiden, das will ich nicht, das sollte ich nicht, das darf ich nicht, das mache ich nicht, ist es viel wichtiger zu lernen, das Leben mit Gutem auszufüllen. Denk mal drüber nach, wie bekommt man Luft aus einem Glas heraus? Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Als erstes könntest du mal dir eine Vakuumpumpe besorgen, ein Deckel, ein Schlauch, ein Loch, ein Deckel rein, Schlauch rein, schön alles abdichten mit so einer Paste, Silikon oder was weiß ich. Und dann die Pumpe so richtig eine ganze Zeit lang auf Vollpower laufen lassen, bis sie dann endlich irgendwie die Luft aus diesem Glas herausgesaugt hat. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit und das ist ganz einfach, du hältst das Glas unter den Wasserhahn. Was meinst du, wie leicht und wie elegant die Luft dabei rausgeht? Und wisst ihr, je mehr wir unser Leben mit Gutem füllen, desto einfacher und leichter geht das Ungute heraus. Da ist unsere Fantasie, unsere Gedanken, unsere Vorstellung, die geht ja oft so ihre eigenen Wege. Wege, auf denen wir sie gar nicht haben wollen. Und wir versuchen immer krampfhaft so unser Denken reinzuhalten und es gelingt uns nicht, weil wir so gebannt sind von der Gefahr zu sündigen, starren wir unentwegt so wie das Kaninchen auf die Schlange. Na, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht und guck da ständig hin. So ist das auch mit unserem Leben. Solange wir immer auf die Bereiche gucken, wo wir schwach sind, da muss ich aufpassen und da könnte was passieren, solange werden wir weiter diese Fehler machen, die wir eigentlich vermeiden wollten. Darum, beschäftige dich doch nicht so sehr damit, mit dem, was dir alles passieren könnte, wo du wieder schwach werden könntest, sondern überleg vielmehr, was kann ich machen, was kann ich tun? Wer braucht meine Hilfe? Wo sind Menschen, die in Not stecken? Wo gibt es Leute, wo ich mit anpacken kann? Wo ich etwas Positives tun kann. Wo kann ich in der Gemeinde mithelfen? Wo kann ich hier intensiver vielleicht noch mich einbringen? Wo kann ich für Gott Dinge tun in meinem Leben? Was meinst du, wie elegant schlechte Fantasien verschwinden, wenn du das in den Mittelpunkt deines Lebens stellst? Deswegen glaube ich, dieser Punkt ist noch viel wichtiger als dieser erste Schritt, Nein zu sagen. Deswegen sorge dafür, dass das Haus deines Lebens gut gefüllt ist mit guten Gedanken über Gott und über sein Reich und über Menschen in seinem Reich und über Menschen, die Dinge nötig haben, wo du dich einsetzt und du dich einbringst. Wisst ihr, ich glaube, es liegt wirklich ein Schutz darin, sein Leben mit Gutem zu füllen. Wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, ich glaube, das ist sehr wichtig, nicht nur, dass die Arbeit getan wird irgendwie. Ich sage das jetzt nicht so, damit hier in der Gemeinde jetzt mal was ins Rollen kommt und alle irgendwie fleißig sind oder so. Ich sage es auch und vor allen Dingen gerade heute Morgen, weil ich glaube, es ist ein Schutz für dich selber, für dein Herz, dass du einfach ein Stückchen gefüllt bist von Gottes Gedanken, von Gottes Anliegen auch, von dem, wo er meint, das ist wichtig, das ist gut und dich möchte ich dafür haben, dich möchte ich dafür gebrauchen. Noch kurz ein dritter Schritt. Stelle dich selbst Gott zur Verfügung. Wörtlich heißt es in Vers 13, stelle dich selbst als einer, der aus den Toten lebendig geworden ist, Gott zur Verfügung. Wir schauen uns nochmal das Bild vom Hausherrn und vom Haus an. Es gibt ja ganz verschiedene Beziehungen, zu denen wir zu den Menschen in unserer Stadt leben können. Die einen wohnen weiter weg, am anderen Ende, die kennen wir kaum. Ne? Kronau, Epe ist dann doch sehr weit voneinander entfernt und viele Leute haben da dann eben nicht miteinander wirklich zu tun. Die anderen wohnen dichter dran, das sind unsere Nachbarn. Wieder andere haben noch eine andere Beziehung zu uns und so gibt es ganz verschiedene Beziehungen, in denen wir stehen können rein äußerlich und auch in denen wir so als Hausbewohner zu Jesus stehen können. Da gibt es Menschen, die haben überhaupt keine Beziehung zu Jesus. Ihr Lebenshaus steht in einem ganz anderen Stadtteil. Die kommen überhaupt nie in Berührung. Das hat nie irgendwie was miteinander zu tun. Weit weg von Christus, sie kennen ihn gar nicht. Dann gibt es Menschen, die haben so eine Nachbarschaftsbeziehung zu Jesus. Und ihr wisst ja, wie das so unter Nachbarn läuft. Man trifft sich am Gartenzaun und redet miteinander und man tut sich mal Gefälligkeitsdienst und eine Heckenschere leiht man mal aus oder einen Pfund Mehl oder so. Und wenn einer im Urlaub ist, dann stellt der andere mal einen Müll vor die Tür. Und das passiert dann schon mal alles, aber mehr eben auch nicht. Es gibt Menschen, die gehen genauso auch mit Jesus um. Man trifft sich gelegentlich mal und man redet so miteinander und er hilft dir mal und du tust mal was für ihn, aber dann geht auch jeder wieder seiner Wege und jeder lebt sein eigenes Leben. Dann gibt es Menschen, die haben zu Jesus eine Beziehung, als ob er so der Lieferservice ist für brenzlige Situationen. Den Lieferservice, den rufst du ja immer dann an, wenn irgendwas drückt, wenn irgendwas brauchst. Eine Pizza für den Hunger zwischendurch, der Kundendienst, wenn irgendwie Spülmaschine oder Waschmaschine kaputt ist, so, dann brauchst du den mal. Oder bei Amazon, da klickst du dann einfach auf eine 24-Stunden-Zustellung, wenn du es dann morgen haben möchtest. Und dann bestellt man was, was man gerade nötig hat, dann kommt die Lieferung und dann kriegt der Pizzabote noch so ein kleines Trinkgeld und dann kann er wieder gehen. Ne, dann hat er so das getan, wofür man ihn brauchte und dann ist auch wieder gut. So eine Beziehung können wir auch zu Jesus haben. So immer, wenn wir was brauchen, dann wählen wir wieder die Nummer vom himmlischen Lieferservice. Wo wir denken, oh, da brennt es aber wieder und da brauchen wir mal wieder was. Und das muss aber auch innerhalb der nächsten 24 Stunden passieren. Ja, Jesus, also da müsstest du jetzt mal gucken, dass es auch ein bisschen schneller was auch in Gang kommt. Und wenn es dann geklappt hat, dann kriegt er ein kleines Trinkgeld, dann kriegt er noch ein Dankeschön-Gebet. Wisst ihr, es gibt noch eine ganz andere Beziehung, die man zu Gott haben kann. Und wir finden sie bei einem Mann aus dem Alten Testament, bei Abraham. Da sehen wir ihn einmal, wie er vor in der Mittagshitze vor seinem Zelt sitzt und Gott, der Herr, kommt in menschlicher Gestalt vorbei. Und zunächst mal scheint das nur zu sein, als ob das ein Wanderer ist, der gerade zufällig vorbeikommt, aber Abraham erkennt Gott und springt auf und läuft ihm entgegen und neigt sich respektvoll vor ihm und bittet ihn, komm doch hinein, mein Haus, mein Zelt, wir stehen dir ganz zur Verfügung. Ich hole Wasser, um Füße zu waschen. Und dann rennt er los und sagt seiner Frau, die soll schon mal den Kuchen backen und läuft zur Herde und sucht das beste Kalb raus. Und dann serviert er seinen Gästen dieses Essen. Und alles, was er tut, ist getränkt von dieser Haltung. Mein Gott, du hast das Sagen. Um dich dreht sich's jetzt. Du kommst in mein Haus und jetzt soll es darum gehen, was du willst. Mein Haus steht dir offen. Ich stehe, wir stehen zu deiner Verfügung. Und wenn wir uns diese Geschichte mal etwas näher angucken und weiterlesen, dann erkennen wir da, es scheint fast so, als ob Gott dann, wenn er so eingeladen wird und so behandelt wird, dann wiederum eine ganz besondere Beziehung zu diesem Menschen aufbaut. So, wenn wir ihn so als Freund auch wirklich behandeln, als jemand, der uns ganz nah ist, dass er dann auch uns seine Freundschaft und seine Liebe in besonderer Weise zum Ausdruck bringt. Bei Abraham ist das so. Die Bibel sagt, an diesem Tage wurde Abraham ein Freund Gottes. Und wir sehen, wir ein Freund und eine Freundin, das sind doch Personen, denen wir Dinge anvertrauen, die tief in unserem Herzen sind. Das besprechen wir doch nicht mit jedem. Das besprechen wir mit wirklich engen, echten Freunden. Und genau das geschieht hier im Folgenden. Wir lesen, dass Gott bei dem, was er als nächstes vorhat, zu sich selber spricht. Wie sollte ich Abraham jetzt noch was verschweigen? Das ist doch jetzt mein Freund. Das ist doch jetzt mein Vertrauter. Darüber rede ich doch mit ihm. Und dann tut Gott hier Abraham sein Herz auf und teilt ihm mit, was ihn bewegt und was ihm wichtig ist. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott das mit jedem von uns tun möchte. Dass wir selbst, wenn wir selbst unser Lebenshaus so konsequent und so bereitwillig unserem Gott öffnen und ihm einlassen, dass er dann auch auf eine ganz besondere Art und Weise seine Freundschaft zu uns aufleben lässt und uns zeigt und uns spüren lässt. Und dann können wir hineinwachsen in so eine enge Beziehung mit ihm. Und er wird mehr und mehr zu uns reden. Und wir werden ihn mehr und mehr verstehen, ihn und seine Gedanken und wie er ist, was seine Pläne sind und was sein Weg für uns ist. Dieses Thema verlangt nach einer Antwort. Es verlangt nach einer Antwort von uns und von dir. Und ich möchte jetzt ganz gerne auch die Gelegenheit dazu geben, dass du das tust. Wenn du so diese Schritte siehst und diese Möglichkeit, so eng mit Gott als Freund zu leben. Und als Erstes spreche ich einfach diejenigen unter uns an, die genau wissen, dass sie noch keine persönliche Beziehung mit Jesus haben. Du kannst heute ein Freund Gottes werden. Seine Tür steht offen. Und du kannst sagen, ja, ich will das. Ich will in diese enge Vertrautheit mit dir eintreten. Gott streckt dir seine Hände entgegen. Und er möchte dein Freund werden, wenn du nur ja sagst dazu. Dann geht es als Zweites auch diejenigen von uns an, die wir schon eine Beziehung zu Jesus haben, aber die spüren, dass diese Beziehung ja nicht mehr so ist, wie sie sein sollte. Das ist vielleicht zu so einem Nachbarschaftsverhältnis geworden. Es hat sich einfach über die Zeit hinweg abgekühlt und man sieht sich noch und man grüßt sich mal freundlich, aber so viel mehr ist da nicht. Vielleicht hast du dich von deinen Alltagsproblemen auch so sehr in Beschlag nehmen lassen, dass dein Gott, dein Herr für dich eigentlich mehr so ein Mittel zum Zweck geworden ist. So, wenn mal wieder irgendwas mal nicht so läuft, wenn es irgendwo mal schief gelaufen ist, dann bist du plötzlich wieder ganz wach, oh, jetzt brauche ich ihn mal. Jetzt müsste er mal wieder auftauchen. Jetzt das wäre jetzt wichtig, dass er da mal schaut. Wie auch immer du jetzt angesprochen wurdest, wir wollen jetzt eine kurze Zeit der Stille haben. Und wenn du spürst, dass etwas in dieser Beziehung zu Christus nicht so ganz gut ist, wo du denkst, es könnte wirklich noch sich verbessern, dann klär das doch einfach mit deinem Herrn jetzt und sag ihm das. Er möchte so viel mehr sein als so ein Zaungast, der mal ab und zu guckt. Er möchte so viel mehr sein als ein Staubsaugervertreter, wo du immer denkst, oh nee, jetzt nicht heute, ey, nicht jetzt. Er möchte so viel mehr sein als so ein Lieferbote, wo du sagst, ja danke und tschüss. Er möchte ein Freund sein, dem du alles sagen kannst, mit dem du lebst, Schritt für Schritt in deinem Leben. Wir werden einfach still. Jeder redet mit seinem Herrn das, was ihm jetzt auf dem Herzen ist, und ich schließe dann ab.